Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Viel Muskeln, wenig Hirn Podcast. Ich bin euer Tom und heute geht es um den mehrfach Oscar-prämierten Film Im Westen nichts Neues. Ich bin wie immer begleitet durch meine wundervollen Co-Hosts Simon und Tim. Ja, wie schon angekündigt, großer, prestigeträchtiger Film, auch sehr, sehr neue Verfilmung. Nicht die erste Verfilmung von Remarques gleichnamigen Roman. Allerdings bei weitem die erfolgreichste. Es gab noch eine amerikanische Interpretation des Buches, die auch einen Oscar gewonnen hat. Jedoch wir beschäftigen uns heute nur mit der 2023 veröffentlichten Version, die unter der Führung von Netflix von einem deutschen Regisseur verfilmt worden ist. Also klassische Einstiegsfrage: Wie fandet ihr den Film, als ihr ihn gesehen habt? Was hat er mit euch gemacht? Berichtet einfach mal.
Tatsächlich, ja, ich als Basshead fand natürlich die Musik am coolsten. Diesen kleinen Bass, der immer einen Spaß. Wobei ich finde, der war schon ziemlich atmosphärisch. Ich finde, das hat das Ganze schon irgendwie dieses Grinden von Metall und irgendwie, ich weiß nicht, es hat irgendwie sehr, sehr eine gute Stimmung erzeugt. Ich fand den Film tatsächlich ziemlich gut, muss ich sagen, als ich den damals geschaut hatte. Ich erinnere mich noch, bevor ich ihn geguckt hatte, es ist, glaube ich, so ein, zwei Wochen, nachdem er rausgekommen ist, ich hatte ein paar, nicht Rezensionen, aber Meinungen dazu irgendwo auf Social Media gelesen und er meinte so, ja, es ist ein Film, es ist ein guter Film, aber man fühlt sich nicht gut danach. Und ich finde das tatsächlich, wenn ein Film das erzeugen kann, ist das, ehrlich gesagt, ein ziemlich starkes Stück, wenn er einen emotional so aufladen kann, dass man jetzt halt nicht sagt, ja, okay, es lässt mich jetzt kalt oder sowas. Also von daher, Ich fand den echt nicht schlecht. Ich hatte tatsächlich auch damals in der Schule die ältere Version geschaut. Wir hatten damals auch das Buch gelesen und dann voller Freuden, als dann irgendwann der Fernseher ins Klassenzimmer gerollt kam. Wir wussten, jetzt dürfen wir ein bisschen unser Hirn abschalten und dann war ein bisschen hier glotzen. Ich habe mich nicht mehr so viel erinnert aus dem anderen Film, aber dementsprechend. Also ich fand den Top, die Adaption von Netflix bestimmt eine 9,25 von 10.
Also generell muss ich sagen, ich finde Kriegsfilme immer sehr speziell. Weil es gibt letzten Endes gibt's zwei Arten von Kriegsfilmen, zumindest wie ich sie kenne. Das eine sind so Actionfilme, die halt darauf aus sind, irgendwie diese klassischen, jetzt wird hier rumgeballert, Rambo-mäßig. Das ist das eine Genre und das andere Genre sind so Filme, die den Krieg versuchen darzustellen auf eine nicht Action-Perspektive, sondern eher Richtung Drama. Und das ist natürlich genau das, was wir hier im Westen nichts Neues haben. Und bei diesen ganzen Drama-Filmen steht natürlich auch generell der Realismus sehr, sehr im Vordergrund. Und das sind so die Filme, die zum Beispiel 1917, falls ihr den kennt, der ist auch so einer. Das sind so die Filme, die ich nicht so gerne gucke an sich, weil ich die nicht nicht so amüsant finde, weil es mir danach nicht so gut geht, wie Simon das vorhin gesagt hat, die ich aber trotzdem ab und zu anschaue, einfach deshalb, weil ich finde, man sollte sich mit diesem Kriegsthema schon ab und zu beschäftigen und es ist nie irrelevant, es ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Geschichte und Gott bewahre, wird auch wahrscheinlich wieder passieren. Und deshalb beschäftige ich mich mit dem Thema schon, auch eben cinematografisch, ab und zu, 3-4 Mal im Jahr vielleicht. Und ich fand, dieser Film war schon wirklich nochmal eine Nummer besser als die meisten anderen Filme in der Branche, die ich kenne. Also das, was mir am meisten gefallen hat, sind diese Cold Cuts, wenn einfach die Kameraperspektive gewechselt wird und dann eine neue Szene eingeleitet wird und es dann wirklich still ist. Und auch mal 3-4 Sekunden dauert, bis die erste Bewegung in den Bildschirm reinläuft. Das, finde ich, hat dem Ganzen eine sehr gute Weite gegeben und auch die dramatischen Elemente natürlich massiv unterstrichen. Abseits der Musik, also über die Musik werden wir nicht hinwegkommen, einfach zu sagen, das ist einfach so das beste Element, um eine Szene wirklich bedrohlich zu machen. Also das ist wirklich der Unterschied zwischen einem Actionfilm und einem Dramakriegsfilm. In einem Dramakriegsfilm hast du nicht dieses Ratatatatat im Vordergrund, sondern du hast irgendwo eine unterschwellige, bedrohliche Musik die ganze Zeit und die wird dann von spitzen Geräuschen zerrissen sozusagen, also wirklich zerrissen. Und das hat man in dem Film halt brutal viel gehabt und vielleicht kennt ihr die Serie Band of Brothers, ist auch eine der meiner Meinung nach besten Serien, die jemals produziert wurden. Und dort ist das Schema insgesamt sehr, sehr ähnlich. Also ich habe schon das Gefühl, dass sie sich sehr viel abgeguckt haben bei Band of Brothers, als sie für Netflix jetzt die Adaption von Im Westen nichts Neues gedreht haben. Und das fand ich sehr gut. Also der Film hat mich wahnsinnig daran erinnert. Es ist, wie gesagt, nicht mein Lieblingsthema, aber trotzdem eine der besten Serien, die ich jemals gesehen habe. Und der Film kriegt von mir eine 10 von 10.
Ich würde mich deinem Urteil tatsächlich in vollem Umfang anschließen. Für mich hat vor allem die schauspielerische Leistung der Schauspieler wahnsinnig beeindruckt. Ich fand's unglaublich gut ausgesucht. Ich fand auch den Schauspieler, der den Paul Bäumer gespielt hat, der hat perfekt in diese Rolle reingepasst. Der hat auch unglaublich performt in diesem Film. Und die szenische Untermalung, also sowohl die Musikelemente als auch wie sie diese Frontstellung eingefangen haben, das ist wirklich dieses, also du hast es ja schon so als Zerreißen beschrieben, und ich finde auch, das hat diese Qualität, dass man meistens eher die Schlachtgeräusche im Hintergrund wahrnimmt und dann reißen die auf einmal irgendwas an sich in der Szene, wenn dann irgendwo ein Einschlag ist oder eine Salve geht irgendwo rein oder so. Das war schon extrem immersiv gestaltet, dass man sich teilweise in die Szenen reingezogen gefühlt hat, nur durch das Sounddesign, und das ist auch schon eine gigantische Leistung gewesen. Also technisch gesehen ein absoluter Top-Film, und ich denke, der hat auch seine Oscars zurechtbekommen, und er hinterlässt einen, ja, mit einem gewissen Gefühl der Leere, würde ich sagen. Wir verfolgen ja keine Geschichte, die ein zufriedenstellendes Ende hat, sondern wir folgen einer Tragödie, wir folgen einer Freundesgruppe, die aus der Schule rekrutiert wird, an die Front des Ersten Weltkrieges kommt, und eigentlich der gesamte Film über nimmt uns immer wieder einen Charakter weg. In jedem großen Abschnitt stirbt einer dieser Freundesgruppe oder einer der beiden, die, mit denen sie sich noch in den Graben des Ersten Weltkriegs angefreundet haben. Und jede dieser Szenen hat eine unglaubliche Qualität mitgebracht. Man hatte einen Bezug zu jedem Charakter, was auch selten ist heutzutage in Verfilmungen. Oftmals sterben ja Charaktere, zu denen man noch nicht mal die Chance hatte, irgendeinen Bezug aufzubauen, die eigentlich einfach nur ersetzbar sind. Ich meine, sowas wie Suicide Squad macht ja auch einfach einen Joke draus, dass sie eine kurze Charaktervorstellung machen von so ein paar Gigaschurken und dann stirbt einfach irgendeiner random von denen. Aber es hat kaum Qualität, es hat kaum Impact, weil, ja, was ist das? Der Charakter kam gerade einmal vor und jetzt ist er tot, na gut. Aber ich finde, man hat den Tod eines jeden dieser Soldaten mitgefühlt zu einem gewissen Maß, und ja, hat mich voll abgeholt, würde auch sagen, eine 10 von 10.
Ja, nur für euch jetzt, es wird Spoilers hier geben, ja, also dass Leute sterben, und ich hoffe, die meisten von euch wissen, dass Deutschland den Ersten Weltkrieg verloren hat. Das sollte jetzt auch nicht als Überraschung kommen oder sowas. Ich habe gerade auch so ein bisschen drüber nachgedacht. Eben, man kann das ja irgendwie, ich glaube, das heißen Antikriegsfilme, eben beispielsweise sowas, was wir jetzt hier gerade bedachten, von dem Kriegsfilme. Und ich habe kurz nachgedacht, wenn ich irgendwie überlege, okay, woher kommen beispielsweise solche Filme, und tendenziell kommen noch so die Blockbuster-Kriegsfilme, das war eigentlich mehr so Hollywood-Dinger. Ich meine, ich weiß, die machen auch eben diese Antikriegsfilme, aber das hat ja auch eine gewisse kulturelle Prägung, oder? Also was eben sozusagen die Motivation ist hinter sowas, und oder was auch den vielleicht kulturellen Zeitgeist einfängt. Also ich glaube, in keinem Fall würde beispielsweise, und das hat man ja jetzt vielleicht nicht mit dem Film, aber mit dem Buch von Remarque irgendwie gemerkt damals, dass das in der NS-Zeit tatsächlich, glaube ich, auch verboten wurde, mich nicht also, oder zumindest nicht mehr gerne gesehen war. Und es ist natürlich, glaube ich, auch so eine Frage, was halt eben der kulturelle Zeitgeist ist in den jeweiligen Ländern, die beispielsweise sowas produzieren. Also ich glaube, es ist kein Zufall, dass beispielsweise dieser Film von einem deutschen Regisseur kommt, und es sind nicht irgendwie, also ich weiß, 1917 ist von Nolan, oder? Dementsprechend natürlich kein deutscher Regisseur, aber ich glaube, dass beispielsweise viele dieser, ich will nicht sagen kriegsverherrlichenden Filme, aber irgendwie diese Actionfilme klassisch, eher wahrscheinlich, glaube ich, aus, ich will jetzt nicht sagen kriegstreibend in Amerika kommt, aber schon irgendwo, oder?
selten, man muss dazu sagen, selten ist es so, dass die Geschichten der deutschen Soldaten erzählt werden. Also es ist ja meistens so, dass es die alliierten Soldaten sind, beziehungsweise die Franzosen oder die Amerikaner, die die Hauptcharaktere dann stellen. Und bei Im Westen nichts Neues waren ja die Franzosen alle nur irgendwelche Charaktere und man hat ja keinen Bezug zu denen.
Das stimmt, aber ich meine, es ist ja auch irgendwie gegeben dessen, dass dieser Fokus auf dieser deutschen Kameradengruppe beziehungsweise auf unserem Hauptcharakter Paul Bäumer liegt. Und wie du vorhin schon gesagt hast, ich hatte irgendwie vergessen gehabt, dass der auch irgendwie am Ende stirbt. So, und du verfieberst wirklich das Ganze so, ja, so, und die geben jetzt auf, so, und der kriegt jetzt irgendwie einen Hinweis rauszukommen und dann stirbt halt irgendwie diesen sinnlosen Tod und so, ah, ja, richtig, da war ja was.
Ich würde schon nochmal gerne auf dieses Thema Antikriegsfilm eingehen, weil mir fällt einer ein, der wirklich auch in diese Kategorie für mich reinfällt, und das wäre Full Metal Jacket. Das Problem ist, der hat halt so viel komödiantische Elemente auch teilweise drin, mit denen gespielt werden, und er nimmt immer mal wieder dieses Unbehagen aus der Gesamtbetrachtung raus. Es kommt dann immer wieder voll wie so ein Faustschlag ins Gesicht zwischen rein in bestimmten Szenen, aber er schafft es nicht, diese Stimmung über den gesamten Film zu tragen, sondern setzt eher darauf, dass er durch diese Schockelemente einen dann immer wieder in die Realität zurückholt. Während Im Westen nichts Neues ja dahingehend wirklich einen neuen Standard gesetzt hat. Das ist ein Film, der ist abgesehen von der allerersten Szene, also der, wo sie in der Schule sind und von ihren Lehrern motiviert werden, jetzt in den Krieg zu ziehen, ist er ja durch die Bank weg immer nur unangenehm. Ja. Da ist er, selbst die kleinen Freuden des Soldatenlebens, wenn sie irgendwie sich den Bauch kurz mal vollschlagen können oder so, die sind überschattet, die sind total von diesen ganzen Ereignissen überschattet und man merkt, das ist immer noch unangenehm. Und diese Gesamtstimmung, die findet man sonst in keiner einzigen Kriegsverarbeitung. Das ist auch ein großer Unterschied zu anderen, die sich sehr stark mit Kriegen auseinandergesetzt haben in ihrer Filmproduktion. Also der Herr der Ringe wäre ein Beispiel dafür. Da hat Tolkien ja auch gewissermaßen seine Kriegserfahrungen drin verarbeitet. Und die ersten beiden Star Wars Trilogien sind jeweils auch Adaptionen des Vietnam- und des Afghanistan-Krieges, meine ich. Und man merkt schon stark die Einflüsse, die bei der Produktion eine Rolle gespielt haben. Allerdings wird in diesen anderen Filmen eher ein Heldenepos erzählt. Also man hat einen Hauptcharakter, der eine Heldenreise durchmacht, der sich entwickelt und der dem Zuschauer irgendwie eine Hoffnungsfigur stellt, an der er sich durch die widrigsten Umstände entlanghangeln kann, während wir im Westen nichts Neues, da gibt es keine Hoffnung. Also es ist allen klar von Anfang an, das Ding ist verloren und beide Seiten gehen da geschlagen raus.
Ja, also ich meine, nur das Ganze, also jetzt ergibt es auch viel mehr Sinn, dass du irgendwie diese Ewoks hast, die da irgendwie auf irgendwelchen Bäumen rumtanzen, wenn das halt irgendwas mit Vietnam zu tun hat. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Also es wird schon sehr, sehr gut gezeigt, dass es halt irgendwie so ein Netto-Negative für jeden Beteiligten im Prinzip da ist. Man hat ja auch dann irgendwann diesen General, das fand ich tatsächlich eine sehr, sehr, ja, der war irgendwie schon wie so ein Superschurke in der Aufmachung da in seinem Häuschen, wo er da gehaust hat und dann irgendwie gesagt hat, nee, wir müssen jetzt halt doch nochmal, uns jetzt hier irgendwie nochmal, obwohl wir jetzt in was weiß ich wie vielen Stunden eigentlich kapituliert wird, muss jetzt halt nochmal hier ran und der irgendwie, ich meine, er hat jetzt halt keine wirklich Skin in the Game, ja, er kann ja im Prinzip machen, was er möchte, weil er jetzt von der Front recht weit weg war. Ich fand, das war zum Beispiel nochmal so ein extra i-Tüpfelchen, was irgendwie vielleicht sogar diese Hoffnungslosigkeit, ja, du hast halt nicht nur irgendwie gegen denjenigen gekämpft, der da sozusagen vor dir ist in der Front, sondern vielleicht hattest du doch irgendjemanden hinter dir, der dich wahrscheinlich irgendwie reingepeitscht hat, so. Und ich meine, wir hatten im Vorfeld schon ein bisschen gesprochen und ich glaube, das ist auch was, über was wir vielleicht nochmal sprechen sollten, eben die Motivation derjenigen, die jetzt halt, ich meine jetzt nicht im Film, sondern in der Realität des Ersten Weltkriegs, und ihrer Motivation beispielsweise daran teilzunehmen. Und ich weiß nicht, im Vorgespräch war es halt irgendwie so ein bisschen, okay, Wenn wir jetzt halt noch diesen Film als Referenz haben, dann haben wir den Paul Bäumer, der da am Anfang erstmal so richtig, jawohl, wir zeigen es den Franzosen so. Und ich meine, das ist ja auch immer das, was man aus dem Geschichtsunterricht kennt, so diese Züge, die dann hingefahren sind, so und so, hey, Alter, wir sind jetzt halt irgendwie in 2 Wochen durch, das wird 1871, 72 auf Reutz, so, das wird ein Kinderspiel. Und dann stellt sich halt raus, ist tatsächlich nicht so. Und was hält dann einen noch an der Front?
Das ist wirklich die große Frage, weil wir ja von Beginn an eigentlich in diese Stellungskriege hineingeraten sind. Also seit Beginn des Krieges 1914 hat sich ja an der Westfront eigentlich kein wirklicher Landgewinn mehr aufgetan. Initial, ja, wurden Eroberungen gemacht und danach ging es immer nur noch um hunderte Meter hin oder her, die da gewonnen worden sind in wahnsinnig verlustreichen Schlachten. Also ich weiß nicht mehr ganz genau, aber am Ende, meine ich, waren es 17 Millionen Tote, die der Erste Weltkrieg gefordert hat. Und irgendwas hat aber die Jugend in Deutschland immer wieder an die Front getrieben, trotz dieser gigantischen Verluste. Und zu dem Zeitpunkt, wo im Westen nichts Neues spielt, wo er diese Uniform des vor ihm gestorbenen Soldaten überreicht bekommt, sollte es diesen neuen Rekruten eigentlich glasklar gewesen sein. Erstens mal, ihm hätte auffallen müssen, dass der Name in dieser Uniform nicht da drin gesteckt hat, weil die jemandem nicht gepasst hat, sondern weil der tot war. Also das war ein bisschen, es war nicht so ganz glaubwürdig für mich, dass das in dieser Aufbruchsstimmung zum Ende des Krieges immer noch keine Realität bei den Neueingezogenen war, dass da unfassbar viele gestorben sind. Also jeder musste zu dem Zeitpunkt eigentlich schon welche gekannt haben, die nicht zurückgekommen sind.
To be fair, du weißt nicht, dass das das Ende des Krieges ist, wenn du dich einziehen lässt. So.
Schon, aber der lief da schon ein paar Jahre.
Das ist korrekt,
ja. Und die Gefechtsstellungen waren, ich denke mal, relativ klar. Und dass da nicht die großen Gewinne eingefahren wurden, müsste auch manchen zumindest klar gewesen sein. Und das erinnert mich auch, also ich weiß, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt fair, da einen Vergleich zu ziehen, aber ich finde, dass der Ukraine-Konflikt, der spiegelt so in einem gewissen Maß diesen Geist des Ersten und Zweiten Weltkrieges nochmal wieder, mit diesen Stellungsgefechten und dass kaum Landgewinne gemacht werden, dass man sich festfrisst an der Front und dass das einfach endlos lange geht. Und diese Tragik und Grausamkeit dahinter auf der einen Seite ist schockierend, aber man fragt sich auch, wieso keiner aufgibt. Also wieso Russland zum Beispiel diese Stellung nicht aufgibt und wieso die Deutschen so lange gebraucht haben, bis sie die Bedingungen der Franzosen akzeptiert haben, diesen Konflikt zu beenden. Obwohl es klar ist, da verschiebt sich nichts und verfeuerst einfach deine Jugend, verfeuerst deine Männer in sinnlosen Gefechten. Und diese Sinnlosigkeit, die trägt sich ja komplett durch, aber der wird nichts entgegengesetzt. Das wird extrem gut porträtiert vom Film, aber man weiß nicht, warum diese Menschen kämpfen, was ist deren Motivation, warum sind sie da? Man hat nur für Gott, Kaiser und Vaterland. Und dann war es das mit Motivationsreden. Ab dann wird nur noch gekämpft und gelitten.
Kann sein, dass es damals vielleicht einfach ein größerer Motivationsfaktor war, dass es vielleicht, dass Nationalität an sich und Nationalstaatlichkeit damals oder vielleicht auch heute in beispielsweise Russland was anderes ist. Gut, ich meine, da ist noch ein bisschen was anderes. Da hast du vielleicht sogar schon irgendwie Zwangsmobilisierung, was du natürlich auch in der Ukraine hast, wobei die natürlich für einen anderen Grund kämpfen. Und ich denke auch einfach mal beispielsweise, dass in der obersten Heeresleitung oder so, da konntest du dich einfach nicht sagen, okay, wir haben uns vertan oder sowas. Die Situation war ja schon irgendwie prekär, auch die soziale Situation, die gesellschaftliche Situation. Dann beispielsweise zu sagen, okay, das war jetzt alles irgendwie für nichts so. Ich meine, warum haben wir das überhaupt angefangen? Und dann einfach zu sagen, ja gut, wir haben jetzt irgendwie gar nichts davon, wir haben jetzt beispielsweise nichts mehr irgendwas eingenommen oder sowas. Sagen, ja, ich meine, das ist nur ein bisschen dieser versunkene Kosten, ne, so Sunk Cost Fallacy. Sagen, ja, jetzt müssen wir noch ein bisschen mehr reinfeuern, aber ich glaube, das ist tatsächlich was eine sehr, sehr starke Parallele zu dem aktuellen Konflikt aufweist. Das, also, um das jetzt meiner Meinung nach, lege ich mich jetzt einfach mal aus dem Fenster. Beispielsweise Putin irgendwie sein Gesicht hier nicht verlieren kann, wenn er jetzt einfach sagt, okay, ja, das war es jetzt halt irgendwie, wir haben jetzt halt irgendwie mehr als 100.000 Menschen unserer Jugend hier jetzt halt irgendwie reingefeuert, die irgendwie nie wieder zurückkommen oder nur in Teilen zurückkommen. Ja, aber ich glaube, auch da gibt es gewisse Machtstrukturen, die, wenn er jetzt, sage ich mal, sowas, so einen Rückzieher machen würde, die ihn nicht politisch und im reellen Leben weiterlaufen lassen würden.
Also, um jetzt mal von diesem Vergleich mit dem Ukraine-Krieg wegzugehen, nochmal zum Ersten Weltkrieg an sich hin. Das wurde am Ende des Films, Tom, tatsächlich nochmal genau erklärt mit den Zahlen. Und zwar ist wieder ein Spoiler, aber die letzte Szene des Films ist eben so eine schriftliche Einblendung, wo die Sachen nochmal beschrieben werden. Und da, wie du schon gesagt hattest, hieß es eben, 17 Millionen Menschen haben in diesem Krieg insgesamt ihr Leben gelassen. Und alleine an diesem kurzen Stück der Westfront, das wir jetzt gesehen haben, sind in den paar Jahren 3 Millionen Soldaten gestorben. Also kumuliert auf beiden Seiten. Und die Stellung hat sich, nachdem sie sich verhärtet hat, niemals mehr als ein paar hundert Meter, wie du schon gesagt hast, bewegt. Also man sieht schon diese Bilder, die im Film auch gezeigt wurden, dass eben dieser ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, Barren Land, vielleicht hat jemand von euch die Vokabel. Also man hat ein
verwüstetes Ödland.
Man hat ein Ödland, in dem wirklich alles kahl ist und es sind einfach überall große Löcher im Boden von den Artilleriegeschützen und die sind einfach voll mit Blutlachen. Und das war keine Szenerie, die sich der Regisseur irgendwie ausgedacht hat, sondern es ist wirklich so, dass eben so viel Blut dort vergossen wurde, dass das die Landschaft dann maßgeblich geprägt hat. Und die Szenerie, in der die Schützengräben voll waren mit Leichen, die ist natürlich immer wieder eingetreten. Gerade im Film gab es auch eine Szene, wo man nicht die Gasattacke selbst, aber das Ergebnis einer erfolgreichen Gasattacke gesehen hat. Und das war gerade auch nicht mehr unbedingt 1918, aber schon vorher, als die Sachen erst synthetisiert wurden, was ja übrigens auch von der deutschen Seite zuerst gemacht wurde, gang und gäbe, dass eben das Gas, was ja schwerer war als die Luft, in den Schützengraben rein ist und dann wirklich auch alle dort gestorben sind und weil dort so viele Menschen drin waren, dass du wirklich einen Leichenberg hattest sozusagen, der sich da gestapelt hat. Und das waren eben keine übertriebenen Szenen oder so, sondern es war wirklich, wie die Sache ausgesehen hat. Und auch diese, wie es ja wiederholt vorkam im Film, dass irgendjemand hat die Aufgabe bekommen, hier hast du einen Beutel und jetzt sammel mal die ganzen Tags ein, wo die Namen von den Soldaten draufstehen. Und da hat man ja dann auch gesehen, am Ende waren die Beutel dann voll. Und dann wurden eben die Leichen gekarrt und entkleidet und die Uniform ging zurück an die Näherin. Hat man ja dann auch gesehen, wie das dort gewaschen wurde und neu repurposed sozusagen an den Nächsten, der dann die Kleidung kriegt. Und wie der Generalfeldmarschall ja auch selbst gesagt hat, ja, wir brauchen uns keine Sorgen machen. Nächsten Herbst ist die nächste Generation reif und dann gibt's ja frischen Rückenwind. Das war das Credo. Also, die haben da kein Blatt vor den Mund genommen, sozusagen, zu sagen, das ist ein Krieg, den sie gewillt sind, mit anderer Leute Leben zu zahlen, wie es halt auch beliebt. Und letzten Endes kann man praktisch dem Führer der deutschen Delegation da in dieser Verhandlungsszene danken, dass er das angestoßen hat, dass sie tatsächlich diesen Friedensvertrag beziehungsweise erstmal den Waffenstillstand unterzeichnet haben.
Wobei in dieser Konstellation auch eine der aus meiner Sicht stärksten Szenen verarbeitet worden sind. Für die Leute, die es nicht wissen, noch eine kurze Anmerkung. Diese Verhandlungsszenen aus der Netflix-Verfilmung, die basieren nicht auf dem ursprünglichen Werkremarks, sondern sind eine Eigenkreation des Filmteams gewesen, die als Ersatz für einige der gestrichenen Szenen gedient haben, um auch den Spannungsbogen weiter aufrechterhalten zu können. Zum Beispiel ist der Heimatbesuch von Paul Bäumer aus der Verfilmung rausgeflogen. Aber worauf ich raus will, ist, dass innerhalb der Verhandlungen der Führer der deutschen Delegation den immer wieder appelliert daran, die Bedingungen dieses Waffenstillstandes nochmal zu überdenken, gerade von französischer Seite aus. Und er kündigt dann mit diesem Satz, wenn ihr euren Gegnern keinen Respekt erweist, dann wird der Gegner den Frieden, der darauf gegründet wird, nicht lieben, sondern hassen. Also ich glaube, sinngemäß im Film ging der Satz etwas anders. Aber das ist ja dieses Foreshadowing auf die Ereignisse dann des Zweiten Weltkrieges, die eben auf dieser sehr, sehr ungünstigen Friedensverhandlung beruhenden Eskalation, die stetig geschwelt hat.
Klar, also ich meine, der Versailler Friedensvertrag ist von, ich glaube, weit jetzt auch angenommen irgendwie als eine der, nicht Gründe, aber sei es mal so, hat Deutschland eine wirtschaftliche Situation oder das damalige Deutsche Reich in eine wirtschaftliche Situation gepackt, die natürlich nicht mehr super war, was dann vielleicht zu Unruhen und eben dann vielleicht auch einem aufkommenden Unterstützung für Parteien gesorgt hat, die versucht haben, mit, ich will nicht sagen unlauteren Mitteln, aber vielleicht auch schon sowas für sich zu gewinnen oder für sich als Punkt, als Sprachpunkt zu nutzen. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch, ich meine, auch der langfristigen Beziehungen Deutschlands und Frankreichs geschuldet, die ja doch das ein oder andere Mal hatten, wo sie einen mehr oder weniger freundlichen Austausch hatten. Also ich glaube, auch Deutschland war da häufig jetzt nicht als derjenige, der dann immer fair der Gewinner war. Aber das ist natürlich genau das, ja. Auf dessen Grundlage man ja dann auch irgendwie gesagt hat, okay, es bringt uns halt irgendwie nichts, wenn wir das Ganze durch Verträge, beispielsweise wie Friedensverträge, wie den Versailler Vertrag zu regeln, sondern man braucht halt irgendeine andere Art, wie man zusammenleben kann. Und eine Art des Zusammenlebens ist halt eben die Kooperation. Weswegen dann halt irgendwann auch gesagt hat, wie sieht es denn aus mit einer europäischen Gemeinschaft, dass man sagt, ich mache es für die jeweiligen Parteien so kostspielig, in Konflikt zu gehen, beziehungsweise ich setze den Vorteil, den ich dadurch habe, wenn ich eben mich friedlich und auf vertraglicher Basis im Sinne von Handelsverträgen kooperieren lasse, dass das extremst große Vorteile bringt, dass ich einfach sage, einen feindlichen Waffenaustausch, das ist einfach viel zu kostspielig und das brauchen wir nicht.
Und in gewisser Weise hat das ja auch funktioniert. Also wir hatten jetzt schon lange keinen Krieg mehr zwischen zwei europäischen Nationen und ich glaube, es ist auch sehr unwahrscheinlich, dass das vom Zaun gebrochen wird. Also es würde mich tatsächlich überraschen, wenn jetzt Deutschland und Frankreich zum Beispiel wieder in den Krieg ziehen würden oder Frankreich und England, obwohl das ja im Laufe der letzten 1000 Jahre eigentlich keine Ausnahme wäre. Also
ich würde sagen, das wäre eher die Regel.
Ja, rein statistisch betrachtet ist diese Friedensperiode zwischen Deutschland, Frankreich und England eigentlich ja die Ausnahme.
Ja.
Also,
wobei man insofern sagen könnte, hey, irgendwie im Balkan oder so, da kocht es schon manchmal so. Ne? Also, keine Ahnung, wenn wir jetzt hier in Mazedonien umstritten, viele Leute sind von dessen Existenz oder vielleicht Unabhängigkeit gar nicht so freundlich angetan. Aber ja, definitiv, was man mit der Europäischen Union erreicht hat, eben ist, dass man eine Kooperationsbasis geschaffen hat, auf der man aufbauen kann. Was daraus geworden ist, ist, glaube ich, eine ganz andere Folge. Aber nichtsdestotrotz ist, glaube ich, dass die Vorgeschichte und ich glaube, vor allen Dingen Deutschland und Frankreichs, ich glaube, eine der treibenden Faktoren eben für dessen oder deren Etablierung gewesen. Lustigerweise, wenn ich so mich an die Geschichtsunterricht erinnere oder so, ich glaube, es ist dann auch irgendwie die Linie, die so krass gefahren wird. Ne? Also vielleicht rede ich jetzt hier einfach nur in der Parteisprechlinie, die mir indoktriniert wurde. Aber es ergibt doch schon irgendwie Sinn.
Was man sagen kann, ist, dass auf jeden Fall seitens der USA schon die richtigen Schlüsse aus dieser Situation gezogen worden sind. Also die Entscheidung, was jetzt mit dem besiegten Deutschland geschehen soll, wurde ja glücklicherweise dann mit dem Marshallplan beantwortet, dass man eben den Besiegten dann doch dabei hilft, wieder auf die Beine zu kommen und sie nicht als Kollateralschaden ansieht, um den man sich nicht kümmern muss. Und das hat immens dazu beigetragen, dass wir die Beziehungen haben, die wir im Moment haben, sind kritisierbar, Und es ist auch jeder dazu eingeladen, kritisch zu diesen Verhältnissen und auch zu den modernen Bündnisverhältnissen zu stehen. Gerade die NATO ist ja auch was, was man mit einem kritischen Blick auch betrachten kann in mancherlei Hinsicht. Unser Verhältnis zu den USA, manche Handelsbeziehungen zu den USA. Aber trotzdem, all das wäre gar nicht erst möglich gewesen, hätten wir nicht eben die Handreichung bekommen. Das ist schon eine Lehre, die wahrscheinlich aus diesen Fehlschlägen des Ersten Weltkriegs entstanden ist. Und man kann ja sagen, dass es eine positive historische Entwicklung gewesen ist.
Ja, also ich meine,
definitiv.
Das Schlimmste wäre gewesen, wenn man nichts draus gelernt hätte.
Ja. Ja, ja. Ich würde sogar sagen, man hat sehr schnell sehr viel draus gelernt, weil wir müssen, kleiner ökonomischer Exkurs hier, wir müssen schon berücksichtigen, dass das deutsche Wirtschaftswunder im Prinzip relativ direkt an die Zerstörung sozusagen angeknüpft war. Also die goldenen Jahre Deutschlands dann, die dann auch natürlich 54 mit der Weltmeisterschaft noch gekrönt wurden, wo dann auch der nationalistische Stolz in Teilen zumindest wieder zurückgekehrt ist, die haben schon maßgeblich dazu beigetragen, dass Deutschland wieder zu einer Weltnation wurde, was die Wirtschaft angeht. Und tatsächlich, wenn man mal alle Wachstumsperioden von den Ländern nimmt, die sich industrialisiert haben, dann ist in einer Ceteris Paribus-Vergleichsart Deutschland das Land, das die krasseste Wachstumsgeschichte hatte in diesen paar Jahren. Also selbst die britische Revolution, die industrielle Revolution dort oder auch der Aufschwung Chinas in den letzten Jahrzehnten war nicht so krass wie das deutsche Wirtschaftswunder. Und das ist schon nochmal eine Sache, die man definitiv irgendwo ansprechen muss, dass man wirklich hier die krasseste wirtschaftliche Entwicklung gesehen hat nach dem Zweiten Weltkrieg. Und fair enough muss man auf jeden Fall sagen, das war großteils durch amerikanische Kredite finanziert. Also die wussten schon genau, was sie machen. Und mal ganz realistisch betrachtet, 1945 hatte Amerika die Chance, die gesamte Welt zu unterwerfen, wenn sie es wirklich darauf angelegt hätten. Hätten sie auf jeden Fall eine gute Chance gehabt, wenn sie das unbedingt machen wollen würden, weil sie eben die einzigen waren, die Bombe auch hatten. Und sie haben sich aktiv dagegen entschieden. Also man darf von den Amerikanern halten, was man mag, aber das haben sie gemacht. Sie haben nicht die Welt unterworfen, sie haben den Krieg beendet. Und sie haben sich mit den Sowjets geeinigt, wie sie Deutschland so aufteilen, dass am Ende für lange Zeit kein weiterer Krieg mehr in dieser Region ausgebrochen ist. Und ich meine, das ist schon eine erhebliche Leistung. Und ganz, 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 ganz anders, als das im Ersten Weltkrieg war. Was wir jetzt in dem Film natürlich nicht gesehen haben, aber die Spannungen sind ja eigentlich direkt danach weitergegangen. Also Deutschland hatte ja keine Aufbauphase, weil der Krieg ja nicht in Deutschland stattgefunden hat. Und trotzdem waren die Verhältnisse im Vergleich viel schlimmer als nach dem Zweiten Weltkrieg, wo ja trotzdem irgendwie alles in Schutt und Asche lag. Und das zeigt ja schon, wie diese politischen Entscheidungen, die dort getroffen wurden, massivste Auswirkungen hatten auf das, was danach eben auch passiert ist. Und ich möchte auch in keinster Weise sagen, dass der Versailler Vertrag jetzt schuld daran ist, dass Hitler an die Macht kam. Das kann man so retrospektiv sicher nicht eindeutig feststellen, aber ich bin mir absolut sicher, dass die Unterstützung, die irgendein Fanatiker in der Bevölkerung bekommen kann, maßgeblich davon abhängt, wie der allgemeine Frustrations- und Verzweiflungszustand in dieser Bevölkerung ist. Und wir sehen das immer wieder, da gibt es auch sehr viel empirische Literatur in der Ökonomik zu, dass Krisen dafür sorgen, dass das politische Spektrum sich in die Extreme zieht. Sei es linksextrem, sei es rechtsextrem. Und wir wissen halt, dass die größte Krise als solche, die es geben kann, ist eben ein Krieg. Ja, also die Krise, die größten Krisen, die wir kennen von unseren Lebensjahren, hier sowas wie 9/11 oder die Bankenkrise 2008, das ist ja im Vergleich zu dem Zweiten Weltkrieg ein Mückenschiss, würde man jetzt sagen. Ja, also das kann man ja nicht in Relation setzen. Und auch zum Ersten Weltkrieg genauso. Und das sind eben Sachen, wo wir schon auch im Hinblick auf unsere gesellschaftlichen Organisationsfolgen betrachten müssen, dass dieser Umgang, wie Tom das auch vorhin gesagt hat, dass man dem Gegner diesen Respekt erzeugen muss, das ist viel, viel wichtiger, als man vielleicht vorab denken würde.
Auch jemandem die Möglichkeit zu geben, gesichtswahrend so einen Konflikt zu beenden in irgendeiner Weise. Also wir haben ja, also die Spannung wurde im Film ja extrem da an diesem Zeitfaktor aufgebaut, dass diese Verhandlungen eben genau für 72 Stunden angesetzt waren. Und selbst über die Verhandlungen hinaus dann wieder der Zeitpunkt des tatsächlichen Waffenstillstandes, das sind immer so Fristen gewesen, die gezeigt haben, welche unglaubliche Spannung da in den jeweiligen Entscheidungsträgern auch geherrscht haben muss. Also auch bei diesem fanatischen General am Ende löst ja diese Zeitfrist, dass er genau weiß, das ist das letzte Fenster, das er überhaupt hat, um zu handeln, diese Entscheidung aus, seinen letzten Soldaten in den Tod zu schicken. Dass er mit so einer Vehemenz durchsetzen lässt, dass er sogar die Leute, die zu dem Zeitpunkt, wo die Kapitulation oder der Frieden vor der Tür steht, desertieren wollen, dass er die noch erschießen lässt. Persönlich. Also das zeigt, welche unfassbaren persönlichen Spannungen in dieser Zeit entstanden sind. Und ein Punkt fand ich noch super interessant, den du angesprochen hast, nämlich die Atombombe der USA, was man ja als eigentlich das Ende der Weltkriege, der ganz großen Konflikte irgendwie bezeichnen kann. Also es ist klar, dass keine Weltmächte mehr in einen offenen Konflikt miteinander getreten sind, einfach nur wegen der Existenz dieser Waffe. Gut, das ist jetzt vielleicht ein sehr optimistisches Szenario, was ich hier male. Es ist ja noch nicht bestätigt. Aber hoffen wir einfach mal, dass es so ist, dass das wirklich das Ende ist. Und im Film Im Westen nichts Neues sehen wir ein weiteres Ende. Und zwar das Ende eigentlich, dass Frontsoldaten in dem Moment, als die ersten Panzer anrollen, sieht man, wie unfassbar hilflos und unterlegen die damaligen Frontsoldaten waren im Angesichts eines solchen Kriegsgerätes. Es ist mit nichts Historischem jemals vergleichbar. Eigentlich waren die Verhältnisse von Kriegsparteien, selbst wenn die eine irgendwie einen technologischen Vorteil hatte, immer noch so gesetzt, dass eine Niederlage nicht unbedingt jetzt eintreten musste. Aber mit dem ersten Einsatz von so schwerem Kriegsgerät war klar, da gibt es kein Zurück mehr. Also es gibt kein Zurück mehr in diesen Soldatenkampf, in dieses Kriegertum oder wie man es auch bezeichnen mag. Ab dem Zeitpunkt ging es wirklich nur noch um die industrielle Kriegsmaschinerie und die dementsprechende Vorherrschaft der Kriegsparteien. Und wenn du im Endeffekt haben wir in dieser Szene eindrücklich den Tod des Soldaten miterlebt.
Das ist ein sehr cooler Punkt, den du da ansprichst. Das erinnert mich an eine Serie, die auch geschichtshistorisch angelegt ist, und zwar heißt die Borgias. Das behandelt die Familie um Papst Alexander VI., der eben der erste, sozusagen die erste Crime Family gegründet hat im mittelalterlichen Italien. Und das war genau die Episode in der Renaissance, wo das erste Mal schweres Geschütz in Form von Kanonen entwickelt wurde. Also wo man auch in der Serie die Entwicklung dessen eben mitverfolgen kann, wie es zum ersten Mal wirklich Kanonen gab. Und Schießpulver wurde damals natürlich noch wahnsinnig umständlich produziert, aber da gab es dann auch eine Schlacht zwischen den italienischen Stadtstaaten, die sich da bekriegt haben. Und die einen hatten eben halt keine Kanonen und die anderen hatten Kanonen. Und da hat man auch so eine ähnliche Szene gehabt, wie du gerade beschrieben hast, dass die einen einfach keine Chance hatten. Aber es war trotzdem noch so, dass die halt mit großen Mauern und sowas dem widerstehen konnten und dann nicht verloren haben. Also es war zwar dieser technologische Sprung zwischen dem Schwertkampf und dem Kampf mit der Kanone, aber es war noch nicht so, dass die Kanone automatisch gewonnen hat, weil erstens ging Schießpulver irgendwann leer und zweitens konnte auch die Kanone damals noch nicht jede Mauer kaputt machen. Und das ist eben ein krasser Unterschied zu dem, was du gerade beschrieben hast mit den Panzern, weil die Panzer, die da anrollten, die waren wirklich, wenn nicht gerade der Soldat, wie man in einer Szene gesehen hat, die Handgranate in die Kette reinlegen kann, war der Panzer de facto unverwundbar in dieser Situation. Und das ist natürlich eine kriegsgeschichtliche Wendung, wie man sie nirgendwo anders mehr hatte. Also der Mensch-zu-Mensch-Konflikt hat sich dadurch ja maßgeblich verändert. Und wir sehen das ja heute noch. Ich meine, Die Panzer gibt es immer noch, ja, obwohl das so eine alte Erfindung ist sozusagen. Und das ist wirklich ein krasser Sprung in der Kriegshistorie. Also das kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, wie viel Terror die Männer in dem Graben da gespürt haben müssen, als diese Ketten da über sie hinübergerollt sind.
Ich muss jetzt tatsächlich sagen, ich weiß gar nicht, du hast vorhin gesagt, das Ende beispielsweise von Stellungskrieg und so weiter, und auch wenn wir jetzt vorhin gesagt haben, wir wollen es vielleicht hinter uns lassen, aber ich glaube, der Ukraine-Konflikt gibt uns hier einen sehr, sehr guten Anhaltspunkt, denn es ist tatsächlich einer der Konflikte, wo zwei schon sehr stark industrialisierte Nationen aufeinandertreffen und ich meine, dementsprechend auch Equipment aus den westlichen Nationen. Und beispielsweise sehen wir hier wieder Stellungskrieg. Wir sehen Schützengräben und was wir sehen ist tatsächlich, und manche haben es vielleicht sogar das Ende des Panzers genannt, Panzer sind vielleicht gar nicht mehr so effizient, wie wir es dachten. Und zwar liegt es daran, dass ich ein millionenschweres Gerät habe, was durch eine First-Person-View-Drohne und ein RPG, die einfach unten dran gedacht wurde, einfach ausnocken kann. Ne? Und ich glaube, das ist tatsächlich was Neues, ein neues Zeitalter. Und das ist ein Zeitalter, was nicht weniger starken Horror in sich auslöst. Denn es gibt genug Filme, wenn man online guckt, wo irgendwelche russischen Soldaten von irgendwelchen Drohnen mit einem Päckchen Sprengstoff unten dran oder mit einer Granate gejagt werden und dann dreimal um den Panzer oder irgendeinen Baum rumrennen, bis dann explodiert und die dann halt irgendwie sich nicht mehr rühren. Und ich glaube, ist es auf jeden Fall der erste mechanisierte Krieg. Ja? Also wir sehen auch das erste Mal den großen Einsatz von Artilleriegeschützen der Panzer. Es gibt tatsächlich, gab es irgendwie so einen US-amerikanischen General, der meinte so, ja, Luft hier, ne, und eine Luftwaffe, das ist das A und O, keiner hat ihm irgendwie geglaubt. Natürlich konnte er dann nach dem Ersten Weltkrieg mit dem Zeitalter vor und dem Zweiten Weltkrieg dann natürlich sich auch irgendwo richtig gestellt sehen. Ja, wir sehen heutzutage, wird eigentlich viel über Luftvorherrschaft entschieden. Ja, also wenn ich den Himmel kontrollieren kann, dann kann im Prinzip unten auf der Erde nicht mehr wirklich viel passieren. Klar kann ich nicht wirklich was einnehmen, aber sobald sich irgendwas bewegen möchte, bin ich halt irgendwo, keine Ahnung, ein paar tausend Meter über dir und meine lasergeleitete Rakete klopft halt bei dir am Oberstübchen an. Und da passiert nicht mehr viel. Aber was wir halt irgendwie sehen, ist, dass wir dass Krieg immer weniger, und ich glaube, da komme ich zu dir wieder zurück, Tom, auf diesem Krieger oder auf dem, ja, noch Krieger, ich glaube, es ist ja auch mehr fast schon wie so eine Art Mentalität, vielleicht auch Kaste fast schon, basiert, sondern wirklich sehr, sehr stark industrialisiert, mechanisiert, wie den Krieg führen. Ja, also im Prinzip spricht ja nichts dagegen, wenn wir noch ein bisschen Entwicklung haben, dass wir uns einfach nur noch mit irgendwelchen autonomen Drohnen um die Ohren hauen und diejenige Nation, die halt die schlechteste Produktionskapazität hat und die meisten Verluste hat oder ich meine, am meisten netto negativ rausgeht aus der Schlacht mit Material und Wert und das repetitiv so abgeht, dass sie dann halt irgendwann verliert, ohne dass irgendwie einer überhaupt den Kopf hinhalten musste.
Also was ich auch nicht ausdrücken wollte, ist, dass wir das Ende der Stellungskriege da gesehen haben, sondern wirklich nur das Ende des Soldatenkrieges. Also dass die Streitkräfte der entscheidende Faktor des Schlachtgeschehens sind, sondern mit dem Einsatz dieser Kriegsmaschinerie wurde klar, dass das eine reine Materialschlacht ist. Also es geht darum, wer kann mehr produzieren und wer kann mehr in die Waagschale legen an Kriegsindustrie. Und das sehen wir ja auch im Russland-Ukraine-Konflikt. Dass die ukrainische Armee, also seien es noch so viele Männer, die da kämpfen können, ohne die Versorgung mit entsprechenden Waffensystemen quasi ins Verderben geschickt werden würden. Also denen einfach nur Gewehre in die Hand zu drücken, ist einfach nicht das, was diesen Krieg irgendwie entscheiden könnte oder was denen helfen könnte, da irgendwie eine Verteidigung weiterhin aufrechtzuerhalten. Das Einzige, was hilft, ist weiterhin Material zu liefern, also wirklich. Wir reden hier von wirklich Kriegsgroßindustrie. Da müssen Panzer und ganz große Waffensysteme ran, die da halt in die Waagschale gelegt werden können, weil Soldaten sind es einfach nicht. Da können noch so viele sterben oder leben. das wird am Ende nicht die wirkliche Entscheidung sein.
Das ist cool, dass ihr beide das ansprecht, weil diese Produktionskapazitätsperspektive auf den Krieg ist tatsächlich der Hintergrund einer Erfolgsgeschichte eines der erfolgreichsten Startups auf der Welt im Moment, und zwar ist das Anduril, die gerade diese Drohnentechnologie, die du vorhin beschrieben hast, Simon, maßgeblich mitentwickeln und auch natürlich laufend weiterentwickeln. Und das sind schon Sachen, wo man merkt, der Krieg wird weniger ausgelegt darauf, wie viele kann ich aus dem Gymnasium rekrutieren, und mehr, wie viel Produktionskapazität kann ich einsparen und die gleichen Explosionen hervorrufen. Also dieser kapitalistische Effizienzgedanke hat da jetzt vollen Einzug gefunden. Was aber natürlich auch bei diesem modernen Beispiel mit dem Russland-Ukraine-Krieg ein Unterschied ist, ist, dass wir jetzt heutzutage eben Kriege führen, bei denen wir nicht alle Waffen, die wir zur Verfügung haben, verwenden. Also das ist auch ein maßgeblicher Unterschied. Im Ersten Weltkrieg gab es keine Waffe, die man hatte, die nicht verwendet wurde. Also man hat extra das Gas entwickelt, um es dafür zu verwenden. Man hat extra den Flammenwerfer gebaut und man hat extra irgendwie versucht, Panzer zu machen, damit man eben alles, was man irgendwie sich technologisch ausdenken kann, da mit hineinfeuern kann. Und das ist jetzt heutzutage eben, wie Tom vorhin schon angesprochen hat, fundamental anders, weil ich meine, rein theoretisch kann Russland diesen Krieg gegen die Ukraine an einem Nachmittag gewinnen. Ja, sie machen es nur nicht über den Atomkrieg, weil sie eben wissen, dass das andersweitig natürlich Konsequenzen hätte von Ländern, die eben Atommacht sind. Die Ukraine selbst könnte sich nicht wehren, aber andere Länder könnten sich wehren und würden sich höchstwahrscheinlich dann auch wehren. Und das ist so eine Schachmattposition im Prinzip, wo man sagen kann, okay, ich kann diesen illegalen Spielzug in Anführungsstrichen zwar machen, aber danach ist das Spiel halt für beide vorbei, weil die Partie abgebrochen wird. Und da muss ich echt sagen, das wird schwierig, das einzuschätzen, wie dann der Krieg, der tatsächlich noch stattfindet, durchgeführt werden wird. Weil letzten Endes ist es genau das, was Simon dann gemeint hat. Wir gucken dann einfach nur, dass wir die andere Seite bankrott treiben, indem wir halt effizientere Waffensysteme bauen, weil die Menschen an sich, das steht außer Frage, die Menschen an sich sind ohne Equipment komplett nutzlos.
Verloren eben, also nicht nutzlos. Ich bin etwas schockiert, dass diese Firma, also ich habe es gerade nochmal gegoogelt, wirklich Anduril heißt, weil ja. Ich frage mich, wie die an die Namensrechte gekommen sind, Anduril. Manch einer wird das. Ja, dass die Flamme des Westens, das Schwert, was Aragorn im Film führt, bin ich etwas, weiß ich nicht, wer da die Namensrechte wieder verhögert hat, zum Schämen soll er sich.
Ja, aber ich meine, natürlich auch so ein Ding, es gibt auch sehr, sehr viele, und das ist auch krass, dass du sagst so, ja, wir haben irgendwie beispielsweise aktuell die Periode der Startups, ja, irgendwie jeder Dritte hat ja irgendwie ein Startup am Laufen oder sowas oder versucht es halt irgendwie und ich bin hier, glaube ich,
bei uns im Podcast sind es, glaube ich, sogar mehr als 33%.
Ja, wahrscheinlich. Aber dass sie dann beispielsweise auch irgendwie sagen, okay, hier ist definitiv ein Markt, ja, ich habe halt irgendwie diesen tatsächlich sehr, sehr interessanten Fall, dass ich habe einen Abnehmer und das ist der Staat. Und also meistens, oder es können auch vielleicht irgendwie noch so ein paar Paramilitärs, aber hast du nicht gesehen, da kann ich vielleicht noch ins Ausland verkaufen, wenn es da irgendwie Verträge gibt. Ich meine, damals war es extremst lukrativ. Ja? Natürlich wurden die zwangs eingesetzt, also sowohl im Ersten als auch im Zweiten Weltkrieg, aber es war sicheres Einkommen. Ja? Also Geschütze wurden immer gebraucht. Und ich meine, das sieht man auch heutzutage noch. Leider, ich meine, de facto, ob man das jetzt gut oder schlecht halten möchte, sind Investments in Rüstungsindustrie sehr, sehr sicher. Und da wird für viele beispielsweise auch als Absicherung in Konfliktzeiten genutzt. Ja, wenn ich weiß, okay, jetzt wird hier viel Schießpulver gebraucht. Klar, dann gehen halt irgendwie die Preise von BAE, Lockheed Martin, Dassault und wie sie nicht alle heißen, auch nach oben. Ne? Rheinmetall, ich erinnere mich noch nach der Ankündigung des 100 Milliarden Euro-Pakets damals im Nachgang zur Zeitenwende. Ich weiß nicht, war ein ordentlicher Sprung drin im Aktienpreis. Und dass man, das sieht man jetzt halt natürlich sehr, sehr stark. Ja? Dass halt eben diese Industrialisierung, diese Mechanisierung Und vielleicht auch eben diese Kapitalisierung. Und das ist tatsächlich auch was sehr, sehr Interessantes. Ludwig von Mises schreibt sich auch darüber und sagt halt beispielsweise, dass der Erste und auch der Zweite Weltkrieg für Deutschland kaum zu gewinnen war, gegeben, dass es beispielsweise auf einer sehr sozialisierten, zentralisierten, kollektivistischen Art und Weise der Produktion beruht hat und dementsprechend irgendwann einfach nicht mehr diese Mengen produzieren konnte und dann einfach irgendwann untergegangen ist, was halt eben diesen Faktor, diesen allbestimmenden Faktor ausgemacht hat.
Ja, ich meine, das ist ein guter Punkt. Geld war schon immer eine wichtige Ressource im Krieg und klar, im Mittelalter war es in der Hinsicht noch anders, dass es tatsächlich Leibeigene gab, die man einfach rumbefohlen hat und wenn die sich gewehrt haben, dann sind die halt irgendwo verhungert, weil die dann rausgeschlossen wurden. Aber trotzdem war Geld an sich auch immer schon ein wichtiger Kriegsfaktor und das ist jetzt mittlerweile vielleicht sogar der Hauptfaktor geworden. Also
es geht nicht um Geld. Also mit Geld kannst du
nämlich. Nein, ich meine in der Produkt für deine Produktion. Wenn dir die Mittel ausgehen, dann.
Ja, okay, ich würde es halt einfach sagen, nicht Mittel oder Geld als Mittel. Ich kann dir jetzt halt einfach auch Geldscheine gegen den Kopf werfen, so, damit werde ich jetzt halt nicht gewinnen. So.
Es sei denn, du hast halt irgendwie einen. Nein, aber du kannst natürlich immer irgendwo mit Geld was kaufen.
Ja, gut, es muss erstmal da sein. Ich glaube, es ist eine andere Diskussion. Ja. Die Ressourcen müssen halt einfach effizient genutzt werden, das, was ich damit meinte. Und,
nehmen wir das Überwort, genau, Ressource.
Die Kapitalgüter, beispielsweise Maschinen. Und was weiß ich, heutzutage Computer, all diese Geschichten, ne? Vielleicht auch irgendwelche Rohstoffe, die da reingehen. Und wenn die halt vielleicht in einem System, was nicht so effizient darin ist, beispielsweise eins, was ja sehr zentralisiert ist, kollektivisiert ist, wie das damals ja Deutschland war, also sowohl im Ersten als auch im Zweiten Weltkrieg, ich will jetzt nicht sagen, dass es die anderen Streitmächte bzw. Nationen nicht waren, aber sie waren es zu schätzungsweise einem deutlich geringeren Grade. Also ich meine, auch ein sehr, sehr gutes Beispiel, die USA waren im Zweiten Weltkrieg sehr, sehr stark. Also da wurden viele der Unternehmen, sage ich mal, gesagt, okay, ihr macht jetzt keine Kühlschränke mehr, sondern ihr macht jetzt halt irgendwelche Paneelen für Flugzeuge oder sowas. Ne? Und dann wurde sehr, sehr stark halt eben der Konsum von Privatgütern zurückgeschraubt und man hat dann halt einfach gesagt, der Staat übernimmt dann halt viel Konsumtion im Sinne von Kriegsgütern. Aber deswegen, es geht einfach darum, wer kann am effizientesten das machen. Und deswegen finde ich es auch so interessant, dass du beispielsweise solche Startups wie Underwheel hast, die dann mit ihrer Drohnentechnologie, die ja so ein aller, also ich habe da mal ein Produkt von denen gesehen, in Anführungszeichen Produkt, ich meine, de facto ist es ein Produkt, was sich so ein bisschen an SpaceX erinnert. Ja, das ist so eine Drohne, die kann starten, die kann wieder landen, wenn sie beispielsweise nichts gefunden hat. Von so diese Loitering Munitions, die fliegt da ein bisschen rum, ein, zwei Stunden, wenn sie es gefunden hat, kommt sie wieder zur Basis zurück und kann wieder aufgeladen werden. Und das ist natürlich extremst kosteneffizient und materialeffizient. So wie SpaceX das ja beispielsweise auch mit ihren Boosters macht. Und sehr, wenn man das auf diese Art und Weise betrachtet, ist es eigentlich fast schon wie ein Optimierungsproblem.
Was mich jetzt überhaupt nicht mehr wundert, ist, dass im Zuge des Ersten und Zweiten Weltkrieges auch dieser Heros des Krieges untergegangen ist. Also, dass du wirklich da das heroische Element des einzelnen Soldaten, der Schlacht gewinnt, eingreifen kann oder des Generals oder was auch immer, das geht eigentlich arg verloren, weil jetzt geht es nicht mehr darum, wer schlägt dem Drachen den Kopf ab oder wer tötet das Monster, sondern jetzt geht es wirklich nur noch darum, wer kontrolliert die meisten Monster und bringt die effizient dazu, die meisten Menschen zu fressen. Und das ist wirklich eine reine Maschinerie geworden, ohne dass dieses romantisierende Element, was man Kampf an sich ja jetzt nicht absprechen kann. Ansonsten würde uns das nicht auf so breiter Front in der Gesellschaft immer wieder begeistern. Also, dass Kampf und Krieg und Gewalt irgendwo auch was in uns anspricht, in uns Menschen, was Urmenschliches, das kann man dem Ganzen, glaube ich, nicht mit gutem Gewissen abreden, außer man ist der absolut geborene Pazifist und kann sich von allem freisprechen. Aber wir konsumieren ja Spiele, in denen das Thema umgesetzt wird und haben das als Freizeitgestaltung. Als Kinder spielen wir schon so. Als Kinder spielst du mit Rittern oder Piraten oder irgendwelchen Cowboys und so. Und kein Mensch spielt da Blumenpflücken auf der Wiese, sondern klar, da wird gekämpft und da wird gewonnen. Und dann gibt es einen Helden, der Gute gewinnt dann und alle freuen sich. Und das ist eben dieses romantisierende, heroische Element, dass man nicht mehr in der echten Welt, nicht mal im mythischen Kontext der echten Welt wirklich umsetzen kann. Und die Amis versuchen es ja. Also tatsächlich, da gibt es ja auch wiederum amerikanische Filmproduktionen, sowas wie Top Gun oder so, die dann das versuchen, wieder gangbar zu machen, dass dann halt eben der Flugzeugpilot irgendwie der große heroische Lichtbringer ist oder so. In echt gleicht das Ganze wirklich eher einem Gehege voller grausamen Bestien, als dass da jetzt wirklich der heroische Kampf noch ausgefochten wird.
Ja, also da, wie gesagt, in der Luftwaffe kriegst du, glaube ich, noch ein bisschen was gerissen, aber wie du schon gesagt hast, es hat nichts irgendwie sowas, das ist nicht irgendwie den Army Ranger oder sowas. Der macht dann vielleicht noch irgendwie, ja, der hat irgendwie eine coole Mission hier, Fallujah oder sowas. Keine Ahnung, da gibt es auch irgendwie sowas wie Black Hawk Down oder sowas, was dann vielleicht noch irgendwie so ein bisschen heroisch dargestellt wird. Und es gibt einzelne, also ich glaube, dass das Akt des Heroismus, das wird in der einzelnen Person immer noch sein, aber es wird nichts mehr kriegsentscheidendes sein, wie du vorhin gesagt hast. Du wirst nicht mehr der Beste den Kopf abschlagen. Die einzelne Person ist im Prinzip als solche nichts wirklich irgendwas, ich will nicht sagen wert, aber entscheidend. Also es ist ja nichts kriegsentscheidendes. Ja. Das ist die Frage. Es klingt jetzt halt erstmal sehr, 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 sehr traurig, aber auf der anderen Seite, wie gesagt, wenn ich mir ein Bild male, wo niemand wirklich mehr sterben muss, sondern dass halt einfach nur noch Ressourcen dafür geopfert werden. Ich meine, nur noch, das bedeutet natürlich auch, dass der Lebensstandard der jeweiligen Nation extremst eingeschränkt wird. Wenn ich natürlich meine ganzen Ressourcen, wie ich vorhin schon gesagt habe, es gibt keine Kühlschränke mehr, sondern nur noch Kampfflugzeuge, deutlich eingeschränkt wird durch beispielsweise Kampfhandlungen. Aber dass vielleicht kein Menschenblut mehr vergossen wird, ist vielleicht bin ich zu utopisch, dystopisch, sagt's mir, ich weiß es nicht. Aber es ist definitiv was ganz anderes von dem, was wir im Prinzip die gesamte Menschheitsgeschichte und noch davor gewohnt waren.
Ja, vorher war eben das Leben die Ressource, die dort in die Waagschale geschmissen wird, und jetzt ist es halt Kapital.
Das
aber
Leben,
das macht den Krieg natürlich auch nüchterner. Ich meine, hast jetzt nicht mehr den Samurai, der sein Schwert beherrscht wie kein anderer und dann irgendwie die ganze gegnerische Horde da niedermetzeln kann, sondern du hast halt einfach den Typen, der wahrscheinlich nicht mal mehr selber die Drohne fliegt, sondern der nur die Algorithmen überprüft, ob die dann tatsächlich auch noch die richtige Trefferquote haben, ob die Statistik noch stimmt. Und dann kämpft das System autonom für sich selber, und alles, was es dann wirklich noch braucht, ist Logistik.
Es ist halt die letztendliche Entromantisierung des Kampfes, in dem es um was geht. Also dieses maximale Skin in the Game, dass es halt wirklich um das Menschenleben geht. Und ich denke, das ist auch heute immer noch der treibende Faktor dahinter, warum überhaupt diese Konflikte wehtun, ist natürlich, dass Menschenleben auf dem Spiel stehen und dass man Menschenleben opfert in dem Konflikt. Aber den Wert dieses verlorenen Lebens, der hat stark darunter gelitten. Und heutzutage wird dieser Wert des Kampfes, dieser romantisierte Wert, ja, also man, romantisieren heißt nicht immer, dass man was gut findet. Das ist einfach nur eine ästhetische Betrachtungsweise. Das will ich hier nochmal feststellen. Das ist jetzt hier kein Positivismus, den man da betreibt in der Betrachtung, sondern eher ein künstlerischer Mehrwert vielleicht, ich weiß es nicht, ein Teil des Seelenlebens, der dadurch angesprochen wird. Und heutzutage gibt es das nur noch in dieser Light-Variante, dass man sich irgendwelche Kämpfe anschaut, Schaukämpfe wie in der UFC oder sogar noch geschauspielertere Kämpfe wie beim WWE oder so. Das
sind dann
die modernen Gladiatoren, die ihr Leben nicht mehr aufs Spiel setzen in dem Sinne, sondern das ist halt wirklich der der Prozess der absoluten Wertumkehr, des Wertverfalls, das ist schon auch eine der Komponenten. Und ich finde, das war auch das, was der Film in seiner Tragik mit transportieren konnte. Also nicht nur das persönliche Leid, nicht nur die unglaublichen Qualen, die dabei ausgehalten worden sind von diesen Soldaten im Ersten Weltkrieg, sondern auch die Tragik hinter dem Gesamtprozess, den man dabei gesehen hat.
Das finde ich auch immer das krasse Beginn. In diesem Film können wir einer Person oder einer Gruppe von Personen folgen und können deren Leidensprozess mit und das ist für uns als Mensch ist das schwer. Also wir können mit den jeweiligen mitfühlen, empathisch sein. Und dann liest du diese Zahl, diese 17 Millionen oder so. Also das ist unmöglich dir vorzustellen. Ne? Ich glaube, hat Stalin damals gesagt, der Tod von 100 ist eine Tragödie, der Tod von 100 Millionen ist eine Statistik. Ich glaube, das ist natürlich auch das, was eben der Konflikt und ich glaube, das halt eben beispielsweise auch das Aufkommen von Nationalstaaten nicht, was ich glaube, das war der Grund dafür, dass sich auch eben einfach mehr Ressourcen und im vorhergehenden Fall natürlich noch von Menschen viel, viel einfacher machen konnte. Ja, ich könnte jetzt einfach viel, viel mehr Menschen mobilisieren. Ja, wenn ich vorher irgendwie so ein feudaler Herrscher war und könnte dann halt irgendwie 200 Bauern oder sowas dann vereinigen und dann haben halt irgendwie 200 Bauern gegen 200 Bauern gekämpft. Ja, das ist eine Tragödie und du kannst irgendwie das Schicksal eines jedem Einzelnen irgendwie, wie viele Familien und sowas davon affektiert waren, das kannst du vielleicht auch irgendwie versuchen nachzuvollziehen, aber 17 Millionen, das ist, ja, das ist eine 17 mit 6 Nullen hinten dran und ja, genauso viel kann ich darunter verstehen. Natürlich ist es eine Tragödie und ich kann versuchen, mir so viele einzelne Schicksale wie möglich, aber ich werde niemals jedes einzelne dieser 17 Millionen nachvollziehen können. Viele davon sind auch einfach vergessene Geschichten. Ja? Leute, die nie wieder gefunden sind, was mit dem passiert ist, leben die, haben die noch gelebt? Haben die einfach in irgendeinem anderen Land gelebt oder sowas? Das ist einfach unvorstellbar. Und das natürlich auch mit dem Aufkommen großer Nationalstaaten. Und ich glaube, da kommen wir vielleicht auch auf diese Motivation des Ganzen, was die Leute getrieben hat, dann überhaupt irgendwo reinzugehen. Ja, also, wie gesagt, damals der Feudalord, der hat mich halt einfach gezwungen. Und auch hier sozusagen, was war die Motivation dafür, jetzt zu sagen, okay, zu sterben für Deutschland? Ich weiß nicht, deswegen, wie sehr, also, die haben wahrscheinlich für andere Werte gekämpft, natürlich, aber nochmal so ein kleiner Einschub, der mir auch gekommen ist.
Und das ist, glaube ich, auch das, was wir versuchen, kulturell jetzt in Deutschland zum Beispiel mit diesen Weltkriegsdenkmälern, den gefallenen Denkmälern zu transportieren. Es ist gar nicht so dieses Trauern um den Krieg an sich, sondern den Menschen einen Eindruck davon zu vermitteln, wenn man diese gigantischen Tafeln sieht mit den Namen, die darauf aufgelistet sind, wie entpersonalisiert dieses Leiden wurde durch diese gigantische Menge, durch diese gigantischen Opferzahlen. Und deshalb ist keinem mehr möglich, da das zu überschauen, welches Einzelschicksal steht hinter diesen ganzen Namen, die auf diesen Tafeln stehen. Und das ist eigentlich das, woran uns diese Denkmäler erinnern sollen. Und ich finde, das ist ein bisschen in Vergessenheit geraten. Ich meine, Simon, du hast zum Beispiel im Westen nichts Neues in der Schule gelesen. Aber diesen Eindruck vermittelt zu bekommen, um welche Komponenten es tatsächlich geht in dieser Betrachtung, das ist, glaube ich, nicht ganz rübergekommen. Also ja, die moralische Wertung, okay. Die Fakten zu der damaligen Zeit, die Fakten zur Auseinandersetzung, der Ablauf, wie es beendet wurde, alles gut. Aber diese Qualitäten, die wir jetzt hier in diesem Gespräch herausgearbeitet haben und die ja auch in der filmischen Verarbeitung zum großen Teil sehr gut transportiert worden sind, das ist halt was im öffentlichen Bewusstsein oftmals irgendwie untergeht, wenn man über diese Gedächtniskultur auch nachdenkt, die wir in Deutschland pflegen. Es ist immer eine qualitative Frage, die man daran auch stellen kann und ob wir noch dem Maßstab gerecht werden, wir noch dieselbe qualitative Wertschätzung, Trauer, die Lehren noch überhaupt so da sind, so präsent sind aus der Zeit. Das ist was man mal in den Raum stellen kann als Frage, würde ich sagen.
Da würden wir vielleicht auch mal eine Überleitung schlagen können zu dem, was die Zuschauer denn davon halten. Also all die, die bis jetzt geguckt haben, macht euch da mal Gedanken. Schreibt vielleicht sogar einen Kommentar, aber macht euch auf jeden Fall Gedanken und schaut mal, ob dieses Bewusstsein für diese Art von Kriegshistorie eigentlich noch da ist. Ob ihr das bei euch selbst spürt oder ob ihr das bei anderen vielleicht auch wahrnehmt. Das wäre tatsächlich mal interessant, sich da ein bisschen Gedanken drüber zu machen. Weil ich denke schon, dass wir als Gesellschaft immer wieder dazulernen und neue Dinge verstehen und auch wirklich so tiefgreifend in uns aufnehmen können. Aber ich denke auch, dass viele Ereignisse, vor allem aus der tendenziell ja eher jüngeren Historie, auch teilweise dann wieder verblassen, wenn die noch nicht so richtig angekommen sind in der fundamentalen Struktur unserer Gesellschaft, dann glaube ich schon, dass die auch stark verblassen können in dem Eindruck zumindest, den sie hinterlassen. Also insofern vielen Dank für euch, an euch für die Folge und natürlich auch vielen Dank für das Zuhören von allen auf der anderen Seite der Leitung. Und ich würde sagen abschließend, der Film ist absolut empfehlenswert. Das Thema an sich ist absolut empfehlenswert. Gerade so Verfilmungen aus der, wie ich anfangs meinte, die dramatischere Kriegsanschauung, also sowas wie Saving Private Ryan, Hacksaw Ridge und so weiter. Alles mal Filme, mit denen man sich in Kontexte dessen, was Tom vorhin angesprochen hat, von der Kriegshistorie her wirklich mal auseinandersetzen sollte, auch wenn es nicht die angenehmsten Filme zu gucken sind. Und ja, ich lege es nur ans Herz, das mal zu machen. Es sind nicht die schönsten Stunden, aber es sind vielleicht wichtige Stunden.
Ja, vielen, vielen lieben Dank euch für eure Aufmerksamkeit, für den Input eurerseits. Vielen lieben Dank, liebe Zuhörer, für eure Zeit, für eure Aufmerksamkeit, natürlich auch natürlich. Ein Shoutout geht noch aus an denjenigen, der im Fitnessstudio mein viel Muskeln wenig hier ein Merch-Shirt gestohlen hat. Trag's gerne, wasch es aber lieber erst. Ich glaube, es hat ziemlich gestunken. Und trag's mit Stolz, da ist nämlich hinten drauf ein QR-Code und always represent. In diesem Sinne, macht's gut.